Deutschlandfunk Interview.
Die Grünen, sie sind ja der Verlierer bei der Bremen-Wahl am vergangenen Wochenende. Nun steht die Schuldfrage im Raum und der Blick richtet sich dabei auch auf Bundeswirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck, auch wenn Grünen-Parteichef Omid Nuripur das gestern noch abwiegelte.
Dass das nicht gute Wahlergebnis in Bremen jetzt mit dem Bundesgrün zu tun hätte, das stellt sich jetzt auch nach einem Tag Reflexion und Anschauung nicht.
Also eher Bremen statt Berlin. Doch es gibt auch andere Stimmen. Habecks Heizungsgesetz, dazu der Umgang mit der Trauzeugenaffäre rund um seinen Staatssekretär Patrick Greichen. Das schlechte Ergebnis der Grünen, es zeigt eine altbekannte Schwäche der Ökopartei deutlich. Der Ruf der Verbotspartei holt diese Partei ein ums andere Mal ein. Diesmal eben mit dem lokalen Thema Brötchentaste und eben den Plänen von Bundeswirtschaftsminister Habeck zum Heizungstausch. Die nächsten Landtagswahlen in Deutschland, die stehen im Oktober an, in Bayern und auch in Hessen. Am Telefon ist nun Tarek Al-Wazir, Wirtschaftsminister dort auch Spitzenkandidat seiner Partei, Bündnis 90 Die Grünen, eben für die Landtagswahl in diesem Jahr. Guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Küpper.
Herr Al-Wazir, woran lag es in Bremen? An dieser viel zitierten Brötchentaste oder hat es auch einen Habeck-Effekt gegeben?
Na, ich will es mal so sagen, der Bund hat sicherlich keinen Rückenwind gegeben. Ja, vorsichtig ausgedrückt, natürlich hat die Diskussion, die ja die letzten Wochen bestimmt haben, den Grünen vor Ort nicht geholfen. Auf der anderen Seite, wenn man sich mal anschaut, am Sonntag waren ja zwei Wahlen. Eine Wahl in Bremen, die ja eine Landtagswahl ist, weil Bremen ein Stadtstaat ist. Eine Wahl in Schleswig-Holstein, Kommunalwahl. Da waren übrigens mehr Leute wahlberechtigt und auch wählen als in Bremen. Und siehe da, in der Landeshauptstadt Kiel haben wir 7% dazu gewonnen als Grüne, sind stärkste Kraft geworden. Und in Bremen haben wir 5% verloren und haben 12% bekommen. Die Bundesstimmung in Kiel war ja keine andere als in Bremen am selben Sonntag. Also es lohnt sich ein differenzierter Blick aufs Ganze. Der Bund hat keinen Rückenwind gegeben, aber es muss natürlich auch lokale Ursachen geben, sonst wäre das Ergebnis so nicht zu erklären.
Die Brötchentaste, das ist ja die Möglichkeit, für 15 Minuten kostenfrei mit dem Auto in der Innenstadt zu parken. Das hat Ihre Partei bzw. Vertreter Ihrer Partei dort gestrichen. Für viele war das eben eine neue Verkehrsmobilitätspolitik mit der Brechstange. Ist das dann also der Grund gewesen, wenn Sie jetzt gerade Kiel und Bremen gegeneinander ausspielen?
Ja, es ist sicherlich so, das sehen wir ja überall, dass abstrakt Klimaschutz toll gefunden wird, dass auch allen klar ist, dass eigentlich eine Verkehrswende damit einhergehen muss. Und gleichzeitig wir aber oft das Problem haben, wenn dann bestimmte Sachen konkret werden, dass das dann auf keine Zustimmung stößt. Und vor allem dann, wenn eine Mehrheit der Leute das Gefühl hat, dass Grüne ihnen quasi den Lebensstil vorschreiben wollen, dann reagieren die allergisch. Und insofern ist das sicherlich eine Erklärung dafür. Aus meiner Sicht ist klar, dass man auch sozusagen zeigen muss, gerade wenn es um Verkehrswende geht, dass es eben auch um ein Mehr an Lebensqualität und nicht nur mehr an Einschränkungen geht. Aber natürlich ist klar, ich bin ja seit 9 Jahren Verkehrsminister in Hessen. Ich habe immer gesagt, das Auto wird auch weiterhin eine wichtige Rolle spielen. Übrigens vor allem da, wo es ländlicher ist, eine größere Rolle. Es gibt nicht nur die Verkehrswende, es gibt auch die Antriebswende. Deswegen arbeiten wir ja auch an der Elektromobilität. Aber es kommt eben auf ein gutes Miteinander an. Und diesen Aushandlungsprozess, den muss man gut moderieren. Und wenn man das nicht gut macht, dann geht es schief.
Aber warum tappen Ihre Freunde in Bremen und ja auch in Berlin, Stichwort Heizungsgesetz, von manch einem als Heizungsverbotsgesetz gegeißelt, immer wieder in diese Falle, dass sie in diese Rolle geschoben werden, Politik aus der Besserwisserpose zu machen?
Ja, ich würde mal sagen, bei den Heizungen ist die Sache schon ein wenig anders, weil da ist es schlicht ein Gebot der Vernunft, übrigens ganz jenseits von Klimakrise, dass wir uns unabhängig machen von fossilen Energien. Ich darf mal daran erinnern, wir sind noch mitten in einer Energiekrise. Übrigens Robert Habeck und sein Team haben dieses Land im letzten Winter gut durch diese Energiekrise geführt. Wir haben letztes Jahr um diese Zeit Angst gehabt, dass das Licht ausgeht, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Und dass wir am Ende die Zeiten, wo es billiges russisches Gas gibt, dass die vorbei sind und dass wir uns an dieser Stelle, vor allem dann, wenn man noch das Langfristziel 2045 Klimaneutralität vor Augen hat, nicht ewig neue Öl- und Gasheizungen einbauen darf. Das ist ja eigentlich völlig logisch. Die spannende Frage ist...
Aber wenn billiges Gas eh so vorbei ist, warum braucht es denn dann eine Art Verbot?
Naja, weil es ist eine relativ einfache Rechnung. Eine gut gewartete Heizung ist 28 bis 30 Jahre in Betrieb. Sie wissen, wann 2045 ist. Und das ist übrigens der Punkt. Und dass das sozusagen in weniger als dieser Zeit da ist. Das heißt, wir sind in einer Situation, wo klar ist, wir müssen die Art und Weise, wie wir unsere Gebäude erwärmen, verändern. Übrigens auch aus ökonomischen Gründen. Weil es ist ja nicht alleine mit den Investitionen für eine neue Heizung getan, sondern es geht ja auch um die Betriebskosten über die Laufzeit. Also an dieser Stelle sind eigentlich alle, die sich mit der Sache beschäftigen, völlig klar, dass es da eine Veränderung braucht. Und jetzt kommt der spannende Punkt, zu sagen, wie konnten wir in eine solche Situation geraten, dass man uns quasi soziale Kälte vorwirft. Das hat was damit zu tun, dass die Bundesregierung in einer Art und Weise miteinander umgeht, dass man kein Interesse am gemeinsamen Erfolg hat. Ich meine, es ist ja auch kein Geheimnis, der Referentenentwurf für dieses Heizungsgesetz ist an die Koalitionspartner gegangen und wundersamerweise mit dem Zitat des zuständigen FDP-Abgeordneten dann in der Bild-Zeitung gelandet. Ich glaube, dass am Ende das aber niemandem nützt, wenn man vor allem gegeneinander arbeitet. Und deswegen wird es jetzt darauf ankommen, im Bundestag ein Heizungsgesetz, ein Gebäudeenergiegesetz zu verabschieden und völlig klar zu machen, dass wir den sozialen Ausgleich schaffen müssen, dass wir diejenigen, die von einer solchen Investition überfordert sind, dass wir denen so helfen, dass sie damit umgehen können. Also am Ende, es muss klar sein, wir brauchen diese Veränderung, aber diese Veränderung darf niemanden überfordern und da müssen wir denen helfen, die es besonders nötig haben.
Aber wenn Sie das jetzt so skizzieren, auch im Hinblick auf die Ampelkoalition in Berlin und da ja auch, Sie haben es anderswo auch gesagt haben, dass man dort untereinander unter diesen Partnern sich auch ganz bewusst falsch versteht, ist das denn überhaupt noch eine Arbeitsgrundlage?
Naja, es ist auf jeden Fall etwas, was niemandem nützt, wenn man jetzt vor allem über die Frage redet, wie stehen die Grünen da?
Vielleicht also sehen das SPD und FDP anders.
Ja, gucken Sie mal an, wie es so insgesamt den Parteien geht. Ich meine, diese Randale-Politik der FDP ist ja jetzt nicht gerade sehr erfolgreich, wenn man es vergleicht. Wo standen Sie bei der letzten Bundestagswahl und wo stehen Sie jetzt?
Und ich finde, Bremen sind Sie immerhin wieder drin, nach zuletzt 5 Niederlagen in Folge.
Ja, also 5,2%. Herzlichen Glückwunsch. Aber ich meine, wenn es am Ende um die Frage geht, was bringt dieses Land voran, dann muss man ja ein Interesse daran haben, dass man in der Sache gute Politik macht. Und es gab ja schon in der Großen Koalition bei CDU, CSU und SPD eine Haltung, dass man quasi dem anderen nichts gegönnt hat und eher gegeneinander als miteinander gearbeitet hat. Und das hat übrigens beiden Parteien damals, beziehungsweise den drei Parteien nicht gut getan. Und das gilt natürlich auch für die Art und Weise, wie die Bundesregierung miteinander umgeht. Und insofern kann ich nur sagen, ich setze darauf, dass man jetzt in den nächsten Wochen und Monaten das Gebäudeenergiegesetz, das ja im Bundestag jetzt eingebracht ist, das dort beraten wird, so verändert, dass völlig klar ist, was das langfristige Ziel ist, nämlich unabhängig von Öl und Gas zu werden. Das ist übrigens auch, wenn man es gut macht, eine ökonomische Chance. Und gleichzeitig auch klar macht, dass wir das mit einem sozialen Ausgleich verbindet, der am Ende das Ganze auch tragbar macht für alle.
Muss das Ganze noch in diesem Jahr kommen?
Ja, ausdrücklich, weil das Wichtigste, was alle brauchen, Bürgerinnen und Bürger, die sich Sorgen machen über die Zukunft ihrer Heizung, die Wirtschaft, die Handwerkerinnen und Handwerker, alle, die was die dringend brauchen, ist Planungssicherheit. Und deswegen bin ich sehr dafür, dass dieses Gesetz noch vor der Sommerpause verabschiedet wird. Es kann natürlich an der einen oder anderen Stelle noch verändert werden. Es muss der soziale Ausgleich organisiert werden. Da gibt es ja auch Vorschläge der Grünen, dass man zum Beispiel denen, die weniger Geld hat, mehr gibt an Zuschuss. Die FDP hat bisher darauf bestanden, dass alle gleich viel bekommen, ob reich oder arm. Also da gibt es noch viel zu diskutieren. Das kann auch noch verändert werden. Aber wir müssen vor der Sommerpause das beschließen. Wir sollten es auf jeden Fall tun, weil natürlich Planungssicherheit besteht. Es gibt Lieferfristen, es gibt Termine und das soll ja am Ende in einer absehbaren Zeit dann auch in Kraft treten.
Herr Al-Wazir, wir haben jetzt viel über dieses Heizungsgesetz gerade gesprochen, auch über die ja, bösen Koalitionspartner Ihrer Partei in Berlin. Aber es gibt da ja auch diese sogenannte Greichen-Affäre. In Bremen hat jetzt die Spitzenkandidatin Maike Schäfer die Konsequenzen gezogen. Sie zieht sich zurück. Hat also, könnte man sagen, den moralischen Kompass gefunden in der Politik. Muss man den in Berlin noch suchen?
Also auch da würde ich raten, sich mal genau anzuschauen, was passiert ist und was auch eben nicht passiert ist. Patrick Greichen hat einen Fehler gemacht. Er war an einem Personalauswahlverfahren beteiligt und hat dort...
Er hatte also fehlendes politisches Gespür.
Ja, er hat an einer Personalauswahl teilgenommen, wo jemand am Ende ausgewählt worden ist, mit dem er eine persönliche Beziehung hat, weil es vor 23 Jahren sein Trauzeuge war. Er hätte sich aus diesem Verfahren, als klar war, dass der kandidiert, zurückziehen müssen.
Das hat er nicht gemacht.
Das hat er nicht gemacht. Er hat den Fehler selbst erkannt. Er hat ihn seinem Minister gemeldet. Der Fehler wurde korrigiert.
Erst nach Berichten.
Der Fehler wurde korrigiert. Dieses Auswahlverfahren wird neu aufgerollt. Also real passiert sozusagen ist an dieser Stelle nichts, weil ein Fehler gemacht wurde, erkannt wurde und korrigiert wurde. Das war's. Und ich finde,
also belegt ist, dass es dort einen Staatssekretär mit fehlendem politischen Gespür gibt.
Ja, am Ende des Tages, glaube ich, ist es überall so, da wo Menschen arbeiten, werden Fehler gemacht, weil sie sind ja keine Roboter. Das Wichtige ist, dass sie die Fehler erkennen und korrigieren. Und das ist in dem Fall passiert. Aber ich will schon noch mal sagen, wenn dann am Ende von der Opposition, die hat nicht die Aufgabe, die Regierung zu loben, sie muss die Regierung auch kontrollieren und kritisieren, aber wenn dann das mit Worten wie Mafia oder Clan belegt wird, dann kann ich alle nur ein bisschen dazu aufrufen, mal ein bisschen die Maßstäbe wieder zurechtzurücken, weil eine solche Art und Weise des Umgangs miteinander, die hilft am Ende niemandem. Und ich wundere mich dann darüber, dass dieselben Menschen dann 1, 2, 3 Monate später fehlendes Vertrauen in die Politik beklagen. Also die Art und Weise, wie die Union damit umgegangen ist, das nützt ihr ja auch nichts. Auch da hilft ein Blick auf die Wahlergebnisse. Das landet bei Rechtspopulisten und Rechtsradikalen und da kann eigentlich niemand ein Interesse daran haben.
Vielleicht liegt dieses fehlende Vertrauen aber eben auch an dem Umgang Ihrer Partei, Ihres Wirtschaftsministers mit dieser Personalie.
Ja, aber am Ende des Tages hat Robert Habeck ja sehr genau gesagt, dass er ausdrücklich gelobt hat, in Anführungszeichen, wenn man das so nennen darf, dass es eine Fehlerkultur in dem Zusammenhang gibt, dass am Ende ein solcher Fehler gemacht wurde. Das kann man natürlich nicht loben, aber dass er erkannt wurde, dass er korrigiert wurde, ich finde, das ist in Ordnung. Und wenn er dann entscheidet, dass er Vertrauen zu diesem seinen Staatssekretär hat, dann ist das auch eine Entscheidung, die zu respektieren ist.
Herr Al-Wazir, weil wir gerade bei diesem Thema Vertrauen sind, gestern Abend hat sich ja Nancy Faeser, die Bundesinnenministerin von der SPD, ihre Gegenkandidatin in Hessen im Kampf um das Ministerpräsidentenamt aufstellen lassen als Landtagskandidatin in einem Wahlkreis. Sie hatte aber ja schon im Vorfeld gesagt, wenn sie nicht Ministerpräsidentin wird in Hessen, dann wird sie auch nicht dorthin kommen, sondern eben Bundesinnenministerin bleiben. Ist das da redlich, dann auch in einem Landtagswahlkreis anzutreten?
Das ist ihre Entscheidung, als Spitzenkandidatin für die SPD anzutreten, genauso wie ich mich entschieden habe, Spitzenkandidat für die hessischen Grünen zu sein. Und am Ende ist auch ihre Entscheidung, wie sie mit einer eventuellen Niederlage umgeht. Das muss sie selbst wissen, das muss sie selbst entscheiden. Ich persönlich habe mein ganzes Leben lang Politik in und für Hessen gemacht und ich habe sozusagen keine Rückfahrkarte. Also ich werde, egal wie die Wahl ausgeht, weiter hier sein. Aber das muss jeder selbst entscheiden, wie er mit einer solchen Situation umgeht. Das will ich nicht in diesem Fall sagen, in irgendeiner Form geißeln. Das ist die Entscheidung jeder Partei und jedes Einzelnen und jeder Einzelnen selbst.
Was könnte sein, dass sie in den Landtag gewählt wird, aber nicht Ministerpräsidentin wird und dann eben nicht die Interessen der Menschen dort vertritt?
Ja, das ist ihr sicherlich auch bewusst, dass das ein Teil dessen ist, was Menschen sie fragen werden. Aber sie hat ja im Bewusstsein dessen, dass es eine so schwierige Situation gibt, sich dafür entschieden, als Landesvorsitzende der SPD auch hier Spitzenkandidatin zu sein, aber eben nur für den Fall des Gewinnens auch wirklich wieder nach Wiesbaden zu gehen. Das ist ihre Entscheidung.
Tarek Al-Wazir, Partei Bündnis 90 Die Grünen, Wirtschaftsminister in Hessen. Vielen Dank für Ihre Zeit heute Morgen.
Gerne.
Auf Wiederhören.